Ein wunderbares Willkommen hier auf Radio Marabu Europe's Alternative Music in den nächsten 4 Stunden. Gast Hartmut König.
Gib deine Hand in meine Hand, nimm unsere Ehre.
Die alte Erde zu bieten. Oh, wenn die Herren Reichtum und die Macht
und wenn den Schweiß die Ohnmacht und eine Hoffnung
auf diesen Morgen nach langer Nacht. Gib deine Hand in meine Hand, nimm unsere Ehre.
Arbeit und Frieden und Schönheit, wenn es gibt.
Gegen den Hunger, die Angst und alle Kriege.
Die rote Fahne und das Sieg. Gib deine Hand in meine Hand, nimm unsere Erde wie dein Land. Wir sind
Der Oktoberclub Hartmut König schenkte uns Sag mir, wo du stehst. Ein spannendes 4-stündiges Interview hier auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music.
Jugend, erwach, erhebe dich jetzt, die grausame Nacht hat ein End. Und die Sonne schickt wieder die Strahlen hernieder vom blauen Himmelsgezelt. Die Lerche singt frohe Lieder ins Tal, das Bächlein ermuntert uns all. Und der Bauer bestellt wieder Acker und Feld, bald blüht es all überall.
Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Bessere Zukunft richten wir die Heimat auf.
All überall der Hammer ertönt, die werfende Hand zu uns spricht. Deutsche Jugend, pack an, brich dir selber die Bahn für Frieden, Freiheit und Recht. Kein Zwang und kein Drill, der eigene Will, bestimme dein Leben fortan. Blicke frei in das Licht, das dir niemals gebricht. Deutsche Jugend, steh deinen Mann.
Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf. Freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf. Freie deutsche Jugend. Für eine bessere Zukunft
richte mir die Heimat auf.
Im Jahre 17, es war bei Cambrai, da fuhren die Tanks durch den blutigen Schnee, die Gasmasken auf, doch der ätzende Hauch fraß sie schon in Martins zerschossenen Bauch. Und es wurden verscharrt mit ihm 800 Mann, der Regen, der hörte, wie weinen sich an, und auf dem Grab in der giftigen Luft erstickte der Rose durch. Die Rose war rot, so rot, und bleich war die Liebe, so bleich wie der Tod. Die Rose, sie blühte und starb wie sie. Adieu, adieu, mon ami. Im Jahre 40 Paris, Gare du Nord. Ein Zug kam nicht an, ihren Gleiste zuvor. 10 Geiseln im Hof, eine Frau war dabei. Dann fiel eine Salve, dann Stille, kein Schrei. Und erst spät in der Nacht trug man alle nach Haus. Sie sahen nicht wie Helden in Büchern aus. Es legte noch eine zitternde Hand, eine Rose vor Tag in den Sand. Die Rose war rot, so rot. Und bleich war die Liebe, so bleich wie der Tod. Die Rose, sie blühte noch in meinem Lied, damit sowas nie mehr geschieht.
Es kam aus sonnigen Chile, Mineros y Campesinos. Es sangen für viele, so viele, Estudiantes y Compañeros. Sie brachten die Rose aus Chile, Mineros y Campesinos, und grüßten für viele, so viele, Estudiantes y Compañeros.
Europe's alternative
music. I take care of it all. It's medicine now. Don't pick up, I just called to say I'm happy as can be. I'm melting away. Don't get mad at me. I'm just sleeping lightly. Drifting through the halls that hide us above. Have I really lowered the bar, or am I working hard? Inspiration now. Down. 'cause it's my big day, and I'm wasting it away.
Marabu Schallarchiv. confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.
All the people, so many people, they all go hand in hand for their cut life.
You know what I mean?
I get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.
People, so many people, they all go hand in hand for their punk life.
It's got nothing to do with your four-sprung dirge technique, you know. And it's not about you joggers who go round, 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 round.
All the people, so many people, and they all
Alternative music. You don't look like in your photo. You're prettier than that. Now I kinda wish that you said so. Would've put in more effort. Man, I hope you call me, 'cause I know I won't let you down. And I hope you believe, believe I'll be here for you, here for you. Look alive and come with me. You're to die for every day. Drag your heart at midnight to dancing headlights and making out in the rain. Look alive and come with me. You're to die for every day. When I think about you, the world goes, let's blow, let's do it over again. Look alive and come with me. You're to die for every day. Drag your heart at midnight to dancing headlights and making out in the rain. Look alive and come with me. You're to die for every day. When I think about you, the world goes, let's blow, let's do it over.
Einem 30 Minuten Nonstop Music Blog von Radio Marabu in die Interviewsendung mit Hartmut König gehört haben wir Tough Law, David Guetta, zweimal Blur, Bombay Bicycle Club und Klassisches mit Gerhard Neff und Chris Stirk und dem
Rock and Roll Radio.
Radio Marabu.
Ich begrüße zum großen Interview Hartmut König, hallo.
Grüß dich auch.
Normalerweise fange ich ja so ein Interview an, dass man Leben und Werk ausbreitet und den Künstler vorstellt. Die künstlerische Laufbahn, die ist bei dir sehr, sehr spannend, weil du in den 60er, 70er Jahren recht bekannt warst, auch in der DDR ein paar Vollhits geschrieben hattest. Dann warst du sehr, sehr lange politisch aktiv, dann im ganz normalen Leben und jetzt meldest du dich ab und an auch künstlerisch wieder zu Wort. Du hast eine Autobiografie geschrieben in den letzten Jahren. Ich fange aber heute anders an, weil wir in relativ aufrührerischen Zeiten sitzen. Du warst seit 1977 Mitglied im Weltfriedensrat und auch im Friedensrat der DDR. Und darf ich dich da zunächst erstmal, weil wir jetzt im Krieg sind, mehr oder weniger zu diesen Funktionen befragen? Wir fangen mal politisch an.
Ja, das ergab sich daraus, dass ich längere Zeit auch internationaler Sekretär der FDJ war, nicht? Des Zentralrats der FDJ. Und da gehörte das qua Amt fast dazu, dass man mindestens im DDR-Friedensrat in eine Position bezog. Weltfriedensrat kam zu Romesh Chandras Zeiten dazu. Ich war ja vorher der Chefredakteur der Weltstudentennachrichten in Prag, also vom ISB. Und auch da waren natürlich sehr, sehr viele und enge Verbindungen zur Weltfriedensbewegung und auch zum Weltfriedensrat. Also war das für mich nicht unbedingt ein fremdes oder unbekanntes Terrain. Ich kannte mich da aus und ich glaube schon, dass meine Wahl in dieses Gremium auch meine Arbeit beim ISB und der FDJ geschuldet war.
Wenn ich mich mal mit so alten Zeiten befasse und da auch Texte lese aus der Zeit, habe ich so einen gewissen Eindruck schon, dass die sozialistischen Länder gewissermaßen Akzente setzen konnten, Vorschläge machen konnten, Initiativen ergreifen konnten, die dann auch aufgegriffen wurden. Zum Beispiel auch in der UNO, da waren ja nie alle einig. Also Schweden wollte vielleicht nicht hochrüsten und andere wollten keine Atombomben. Also es lief nicht so aalglatt durch wie heute. Fehlt das?
Ich denke schon. Also die Kraft des sozialistischen Lagers in der Außenpolitik und in dem, was ja sinnvoll diskutiert werden musste, wenn man in der eigenen demokratisch gesinnten Bevölkerung in den kapitalistischen Ländern bestehen wollte, das war Fakt. Ne? Zeigte sich zum Beispiel beim Weltkongress der Friedenskräfte in Moskau, wo ich Delegierter war. Ich war auch vorher schon 1970, das allerdings ist kein staatliches Ereignis gewesen, Delegierter der FDJ zum, damit auch der DDR, zum Weltjugendtreffen in der UNO in New York. Das war 1970, zum 25. Jahrestag des Bestehens der UNO. Und da hatte jemand unvorsichtigerweise gedacht, wir wollen mal diesen UNO-Apparat und alles, was sich dort bewegt, in die Hände der jungen Generation legen. Das Schicke daran war, dass also zum Beispiel die DDR und die Bundesrepublik waren noch gar nicht UNO-Mitglieder, ne? Dass also auch Nicht-Mitgliedstaaten ihre Jugenddelegation entsenden durften und im Übrigen auch nationale Befreiungsbewegungen, die also gar keinen Sitz hatten, in der UNO zugelassen waren. Und das war natürlich erstaunlich, wie sich das vorbereitete und wie sich das dann da ausprägte. Ne? Denn das war ein sehr, sehr breites Vorbereitungskomitee, das also durchaus nicht nur aus sogenannten Moskau-hörigen Jugendorganisationen, also WBDJ und ISB, bestanden, sondern die ganze Palette widerspiegelten, die es in der Jugend- und Studentenbewegung gab. Und man konnte also bei dieser Konferenz wirklich denken, dass der Antiimperialismus langsam in der Welt Einzug halten würde. Alle zogen also ihre Che Guevara-Stirnbänder, mal so bildhaft gesprochen, so etwas tiefer und waren also durchaus, zu bewegen, Forderungen aufzustellen, die über diese Staatenwege bei Mama UNO nie durchgekommen wären. Ne? Also es war echt erstaunlich. Es war so erstaunlich, dass die New York Times damals schrieb, what went wrong? Was lief schief? Das fragte sich vermutlich auch die UNO und hat das nie wiederholt.
Ja, jetzt hat sich ja die UNO auch ein wenig sortiert. Du hast vor ein paar Jahren deine Autobiografie geschrieben, die hatte den vielsagenden Titel Warten wir die Zukunft ab? Rasseln wir jetzt gerade in die Zukunft rein?
Ja, was ist Zukunft?
Ja, vielleicht, ich habe ja vielleicht eine Idee. Jetzt nehmen wir mal die Idee der russischen Seite, dass wir von einer unipolaren Welt in eine multipolare Welt gehen. Ich kommentiere das ja meistens so, dass wir eigentlich nie wirklich in einer unipolaren waren, weil früher waren wir da und haben gestänkert. Dann sind die BRICS ja auch schon seit 20 Jahren da, aber vielleicht sowas in der Art.
Na gut, also die Forderung nach einer multipolaren Welt ist ja keine russische Forderung, sondern das ist im Augenblick auch die Forderung fast aller lateinamerikanischer und südamerikanischer Länder.
Das meine ich, genau, es ist ja nicht so allein.
Also, die Forderung nach einer multipolaren Welt will ja nichts weiter, als dass sich die Völker gleichberechtigt in der internationalen Arena bewegen und, wie ich neulich in einem Kommentar geschrieben habe, dann hervortreten, wenn ihre Ressourcen und ihr Vermögen zum Wohlergehen der Welt gefragt sind. Also das schließt dann schon mal Weltgendarmentum aus. Und die Art und Weise, wie eine solche multipolare Welt gestaltet sein kann, wo also viele Meinungen und Auffassungen von der Gestaltung der internationalen Beziehungen zueinander kommen, zeichnet sich ja deutlich ab von dem Bestreben, als einzige Weltmacht agieren zu wollen und das Vasallentum all derer, die man da einkassieren muss, einfach voraussetzen. Das wäre etwas, was dem Weltfrieden abträglich ist, wie man gerade sieht. Und schon deshalb ist es eine eigentlich internationalistische Haltung zu sagen, multipolare Welt.
So haben wir uns ausformuliert. Wir spielen jetzt erstmal das Weltjugendlied.
Unser Lied, die Ländergrenzen überfliegt, Freundschaft singt, Freundschaft singt. Über Düfte, die des Krieges Fahne schuf, springt der Hof, springt der Hof. Ein, das von Grauen mir die Welt befreit.
Freundschaftslied.
Jugend aller Nationen, uns vereint gleicher Sinn, gleicher Mut. Wo auch immer wir wohnen, unser Glück auf dem Frieden beruht. In den düsteren Jahren haben wir es erfahren. Arm war das Leben, wir aber geben Hoffnung der müden Welt.
Every girl they used to sing me friendship song, friendship song, friendship song. We rejoice to show the world that we are strong, we are strong, we are strong. We are the youth, and the world that plays our song of truth. Every girl they used to sing me friendship song, friendship song.
Schmerzhaft brennen die Wunden, nun der Hass neuen Brand schon entfacht. Denn wir haben empfunden, bitteres Leid hat der Krieg uns gebracht. Junge Kraft wird gelingen, Not und Furcht zu bezwingen. Licht soll es werden, ringsum auf Erden, Zukunft wir grüßen dich.
Dass Israel mit guter Schuh, guter Schuh, guter Schuh. Im Papier der Pürmer gäbe Sonne du, Sonne du, Sonne du. Oui, nous allons, dans le peuple, le bonheur, le bonheur. Im Papier der Pürmer gäbe Sonne du, Sonne du, Sonne du.
Unsere Herzen erglühen und den Schwur wiederholt jeder Mund. Rastlos wollen wir uns mühen, dass kein Feind mehr zerschlägt unseren Bund. Brüderliche Gedanken überwinden die Schranken. Reicht euch die Hände, nun sich vollende Glück der Gemeinsamkeit.
Das Weltjugendlied. Was geht dir bei solchen Liedern durch den Kopf?
Naja, Eilog, ne? Das war die Hymne der demokratischen Weltjugend. Sehr früh entstanden, mit Worten, die also auch noch eine Stilistik haben, die ja sehr früh entstanden ist und so. Aber das Lied hat eine so schöne Geschichte und auch wichtige Aussage, dass wir das immer gesungen haben. Ne? Und aber wir wollten ja nicht immer nur nachsingen, wir haben also auch geschrieben, ne? Und konnte dann zu einer ähnlichen Thematik sein. Das Wording war ein bisschen anders, ne? Aber das ist ja so.
Das war ja so ein bisschen deine Spezialität, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Mit der Musik hast du sehr früh angefangen, mit deinem guten Freund Thomas Naczynski, Team 4. Da warst du Bandmitglied und du hast auch eine ganze Reihe der großen Hits geschrieben, auch die Mokkamilch-Eisbar zum Beispiel.
Ja, das sind alles Geschichten. Also Thomas und ich, wir haben uns ja kennengelernt in der Schönhauser Allee 27, als nämlich die Familie Naczynski aus Leipzig kommend dort einzog. Wir wohnten genau eine Etage höher, in der zweiten Etage, Naczynski ist in der ersten Etage. Und wir waren gleichaltrig, Thomas ist ja bloß, glaube ich, war 15 Tage, glaube ich, jünger als ich. Also waren dann in der gleichen Klasse, also in der gleichen Schule, aber haben schon auf den Ruinenfeldern, die es damals noch gab, gespielt. Darüber gibt es auch Bilder, sind da enthalten, ne? Und so haben wir uns kennengelernt. Gut, Vater Naczynski hat natürlich darauf geachtet, dass sein Sohn musikalisch gebildet wurde. Bei uns gab es eine solche Prägung in der Familie nicht. Insofern war die Freundschaft sehr wertvoll. Obwohl ich also auch großes Interesse daran hatte, aber es hätte eben leicht an zum Beispiel am Geld scheitern können. Also um mir eine Gitarre für 80 Mark der DDR damals zu finanzieren, musste die Familie reichlich sparen. Das war vielleicht bei Thomas etwas günstiger, zumal er Klavier und noch andere Sachen spielte. Aber das ging ihm irgendwie und ich habe dann auch ein bisschen Unterricht genommen. Der Unterricht war, sagen wir mal, relativ schäbig, sodass also der Unterricht bei Thomas oder das Zusammenspiel mit Thomas deutlich interessanter und schöner war. Wir taten so, als seien wir Jan und Kjeld, ne? Und haben dann da so ein bisschen rumgespielt und auch erste Sachen gemacht, die natürlich alle sehr pubertär waren. Aber ich meine, daraus hat sich dann irgendwann was entwickelt und eben auch Team 4. Warum Team 4? 4, weil es im Jahre 1964 zur Gründung kam und weil wir 4 Leute waren. Ne? 3 aus Köpenick, da wo Thomas inzwischen hingezogen war, so an den noblen Arsch von Ost-Berlin, da in Wendenschloss. Eine Weltreise übrigens, wenn man dort zum Proben hinfahren musste. Aber das hat viele Jahre oder eine Reihe von Jahren gehalten. Und wir haben tatsächlich Songs gemacht, die dann später auf Platten veröffentlicht worden sind. Nebenbei gesagt, weil du Mockermilch-Eisbar angesprochen hast, das war sogar eine relativ späte Nummer. Thomas durfte schon Auto fahren, war also über 18 und kriegte vom Vater ein Auto übergeholfen, was heute wahrscheinlich deutlich mehr wert wäre, nämlich einen schönen Oldtimer, der sich aufklappen ließ und wir fuhren da also so ein bisschen in die Prerode ringsumher. Und was sollte man machen? Wetter war nicht nach Baden, angeln konnten wir nicht und also was machen wir? Schreiben Lied. Ne? Ja, Thomas hatte so einen melodiösen Einfall und ich kam irgendwie auf Mockermilch-Eisbahn, haben da rumgeblödelt, aber nur nicht in der Absicht, das jemals zu veröffentlichen. Wir fanden das eigentlich eine relativ dumme Nummer. Ne? Und dann kriegte aber Amiga Wind davon und bestand auf Veröffentlichung, aber das war eine ganze Weile, nachdem so die allerersten Sachen von Team 4 und dann schon Thomas Naczynski und seine Gruppe gelaufen waren. Ne? Ja, so ist das Lied entstanden. Es hatte natürlich was zu tun mit dieser Mockermilch-Eisbar, die gleich gegenüber vom Kino International war, wo ja der Oktoberclub sein Domizil hinten hatte und so und wo also viel junges, in der Regel intellektuelles Volk hinzog, um dort Milch zu trinken. Das war schon so irgendwie eine Kulteinrichtung geworden und mit dem Lied wurde der Ruf dieser Kulteinrichtung eigentlich noch verstärkt, das stimmt schon. Ich glaube, dass das auch heute noch gesungen wird von Kostan, der das damals schon gesungen hat, wäre verständlich, weil es ja immer noch die Leute gibt, die das damals gern gehört haben.
Genau, und wir hören uns jetzt auch die Mockermilch-Eisbahn.
Mit großen Augen
Mokka-Milch-Eisbar. Was war eigentlich so der größte internationale Einfluss auf euch? Wahrscheinlich die Beatles, die waren ja auch vier.
Das war so, aber nicht, weil sie vier waren, sondern weil die Musik so war, wie sie war. Ne? Das war für uns also ein ungeheures Erlebnis, was sich da abspielte, was also nicht nur mit dem Haar auf dem Kopf zu tun hatte, sondern mit dem, was sie im Kopf abspielte, ne? Weil wir fanden das unerhört. War eine unerhörte Einmischung in unser Sein. Und ich sag mal, solche Songs wie I Want to Hold Your Hand oder so war also über Nacht eben auch ein Weltjugendlied. Ne?
Ohne Frage, ja.
Und das ist völlig klar, diese Prägung war da. Nicht, dass wir nicht auch die Stones gehört hätten, Play with Fire oder solche Sachen schon. Nun hatte Team 4 ja mit Johnny Knebler einen Bassisten an Bord, dessen Vater Musikprofessor war, aus der englischen Emigration kam, dort auch geheiratet hatte, sodass also Johnny Knebler zweisprachig aufgewachsen war, sehr gut Englisch sprach folglich und uns alles, was dort, sagen wir, die DDR-Rock-Szene damals oder Beat-Szene, wie sie sich noch nannte, sozusagen phonetisch herunterschnarrte, aber nicht verstand, uns in wirklich authentisches Englisch übersetzte, sodass wir also wenn wir mal sowas nachsagen, die englischen Texte tatsächlich sangen und auch wussten, was es hieß. Ne? Gut, also das waren natürlich unsere Vorbilder und der eigentliche Impuls zur Gründung von Team 4 war 64 hier das DT als Deutschlandtreffen. Ne?
Was lachen? Das wollte ich gerade als nächstes fragen. DT 64, Erinnerung.
Deutschlandtreffen 1964 von Walter Ulbricht mehr oder weniger angeregt. Ne? So ziemlich im Geiste des Jugendkommuniqués, ne? Also locker und auch die Rockszene war nicht mehr verpönt, die hatte ja Irrläufe hinter sich in der DDR, aber das ist ein anderes Thema. Und da trat also so eine tschechoslowakische Band irgendwo Open Air auf und die drei, ich war gar nicht dabei, aber die drei anderen, die dann später zu Team 4 gehörten, hörten das gemeinsam und sagten, na, das können wir auch. Und so ist eigentlich der Impuls für diese Gruppe entstanden. Das war am Anfang äußerst mühsam, weil besorge mal E-Gitarren in der DDR und ein Schlagzeug ad hoc, ne, und sowas, das war natürlich alles kompliziert und dann gab es auch die Frage, wer zahlt das, ne, und so. Aber all das löste sich an irgendeiner Zeit und auf irgendeine Weise und dann wurde also wirklich gearbeitet. Und zwar zunächst im Arbeitszimmer von Gerd Naczynski. Das fand ich interessant, weil dieses Arbeitszimmer war schallisoliert und war also eigentlich piekfein. Da stand ein Geflügel, ne, mit vielen angespitzten Kohinoor-Bleistiften, wo der Alte seine Einfälle notierte. Wir wunderten uns, dass wir da rein durften, weil das war an für sich eine No-Go-Area, wo wir nicht rein durften. Möglicherweise wollte er wirklich seinem Sohn und seiner Truppe was Gutes tun, in dem also gute Bedingungen waren. Es gab auch gutes Catering dort. Und von daher waren das natürlich ideale Bedingungen, aber ich sag mal, so eine richtige, rotzige Anstalt, wo man also mal irgendwas in die Ecke schmeißen konnte, war das nun gerade nicht. Ne? Und wenn wir so diese Stomps dort kreiert haben, dann traten wir den Fußboden in Socken. Ne? Das war also nicht sehr geräuschvoll und von daher waren wir vielleicht, was manche sagten, als Truppe auch ein bisschen zahm, ein bisschen leise so als Rockgruppe. Andererseits wollten wir immer, dass so eine Art liedhafter Rock entsteht und dazu auch in deutscher Sprache, da gibt es ja immer die Verdächtigung, dass wir von der Partei aufgefordert worden seien, das also Englisch zu unterlassen und nur Deutsch zu singen, das ist nun wirklich Quatsch. Haben wir ja auch englische Sachen gesungen, allerdings nicht so viel. Und zweitens, wir waren echt seit Gründung der Überzeugung, dass man die Lieder verstehen soll, dass man textlich etwas leisten muss, damit die Leute das auch gerne hören, dass das verständlich ist und im Erfolgsfalle so sogar, wenn es zu einer Platte kommt, dann auch noch abgedruckt ist, damit man das nachverfolgen kann. Das war immer unsere Konzeption und ich muss mal sagen, im Nachgang, wo sich dann doch viel mehr Rockgruppen gebildet hatten, war das ja das Erfolgsprinzip aller Truppen, die also auch die, wie soll ich sagen, durchaus ja, komplizierteren Gegenwartsbeobachtungen, ne, in Texte eingebettet haben, die aber verstanden wurden, manchmal zwischen den Zeilen verstanden wurden. Also das, was die Rockmusik der DDR später ausmachte, hier eigentlich eine Art Ursprung fand.
Waren die Texte, die deutschen Texte, ohne Frage?
Denke ich so. Ne? Und es gibt ja auch Musikanalysten, die das Team 4 durchaus bescheinigt haben. Ne? Wie gesagt, die Verdächtigung ist da, dass das also alles ein bisschen konform war mit DDR-Verhältnissen, wie sie damals waren. Ich für meinen Fall gebe das zu. Ich sehe da auch überhaupt kein Problem damit, sondern wir sind da aufgewachsen und es gab einige Verbindungen zwischen dem Oktoberclub und Team 4. Die wurden Team 4 manchmal auch etwas als staatslastig angehängt oder so. Ich halte das für Quatsch, weil das waren zwei autonome Bewegungen, die versucht haben, Gegenwart in Musik und Texte zu holen. Ne? Und
zum Oktoberclub kommen wir gleich. Wir spielen jetzt erstmal noch ein Lied von den Beatles, aber auf jeden Fall, was ich noch dazu sagen wollte, das ist ja auch bei DT64 im Prinzip so gewesen. Es gab mal Rückschläge, wo das dann mal wieder etwas weniger Beat sein sollte oder mehr andere Sachen, verschiedene Musikarten sollten da erhalten werden. Das war ja so ein Anspruch in der DDR, der mich sehr geprägt hat. Ich habe immer auch Folklore gehört, andere Musikrichtungen. Also das begrüße ich zum Beispiel. Also das liest dann in den 80er Jahren nach. Aber es war ja auf jeden Fall immer so ein bisschen ein Hin und Her. Für das DT64 bei dem Jugendtreffen von 1964 wurde ja viel Musik auch mitgeschnitten aus dem Westen und dann gelaufen und viele Beatles-Titel liefen dort natürlich auch. Die liefen ja dann sogar oder kamen ja sogar auf Amiga raus. Hast du so einen Lieblingssong von den Beatles, den wir jetzt mal spielen wollen?
Tja, also von den ganz frühen It's Been a Hard Day's Night.
Okay, den nehmen wir.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright.
Die Beatles für Hartmut König. Wir sitzen in unserer Radiosendung und haben gerade schon den Namen Oktoberclub erwähnt. Ich kenne Fotos auch aus deiner Autobiografie, Team 4 und Oktoberclub gemeinsam auf der Bühne. Es waren aber zwei Richtungen, ne? Das ist die Beat-Richtung und die Lead-Bewegung. Du begannst beim Oktoberclub 1966, also nach Team 4. Ja, erzähl mal.
Genau genommen hieß der Oktoberclub 1966 noch Huten in die Club.
Genau, der englische Name.
Ja, das war dadurch gekommen, dass Perry Friedman doch einen großen Einfluss auf diese neu entstandene Liederbewegung nahm, was auch angenehm war und, wie soll ich sagen, also neue Erfahrungen bescherte, die wir so nicht hatten, ne? Ja, keiner wusste so ganz genau, was Hooten Annie war, oder besser gesagt, woraus sich der Begriff erklärte, aber was es war, wusste man schon, nämlich so ein Rundgesang, wo man zusammensaß, wo alles relativ locker ablief, wo jeder was machen konnte, die Instrumente, ohne groß geübt zu haben, sich aufeinander einstimmten, ne? Und das hatte er uns beigebracht. Und er hatte uns auch gesagt, komm, wir singen die englischen Songs natürlich, so aus der Friedens- und Bürgerrechtsbewegung, We Shall Overcome, Pete Seeger, Bob Dylan, John Pace und so weiter. Aber es gibt natürlich auch deutsche Volkslieder, nun nicht gerade die tümelnden à la Herbert Roth, sondern When All the Brünnlein fließen, das wär's doch, ne? Und das wurde dann noch ewig gesungen, sogar ein bisschen persifliert. Aber die Hinwendung zu dem, was also deutsches, demokratisches und wirklich Volksliedgut war, hat er uns eigentlich beigebracht. So, und dann lief das eine ganze Weile, da kam eine ganze Reihe von Leuten, die gesellten sich dazu, guckten mal, Rainer Schöner etwa, ne, der ging dann relativ bald wieder, aber auch andere, die dann später eine Rolle spielten in der Rockmusik, Tamara Danz beispielsweise, ne, so. Und wie kam es zum Oktoberclub? Oktoberclub ist dann ein Jahr später gegründet worden, und zwar im Zusammenhang mit einer merkwürdigen Angelegenheit. Also in der DDR gab es immer mal Bewegungen gegen irgendwas, in diesem Falle mal gegen Anglizismen. Und ich hatte das zunächst noch positiv gesehen, indem ich also dachte, es gibt ja nun wirklich Englischsprech, wo es nicht sein muss, dafür gibt es schöne deutsche Wörter, kann man ja benutzen, so ähnlich wie Reinheitsgebot des deutschen Bieres, vielleicht also auch für die deutsche Sprache, so. Aber es uferte sich dann aus, und plötzlich kam also auch PC und We Shall Overcome und solche Sachen, also ein bisschen in die Ecke des Pazifismus und der westlichen Kultur. Das allerdings zu begreifen, dauerte ein Weilchen und erfasste nun ein paar kulturelle Bewegungen und Ensembles, was ihre Namen und ihre Repertoires betraf, eben leider doch. Ne? Team 4 hieß dann nicht mehr Team 4, sondern wo Team 4 drin war, hieß das jetzt Thomas Naczynski und seine Gruppe. Ne?
Sonst sehr einprägsam und kurz.
Sehr einprägsam und kurz, ne? Und sonst wäre aber die erste CD nicht erschienen, und hat man sich eben dazu bereit erklärt. So, bei Oktoberclub war es vielleicht sogar ein bisschen andersrum, weil Huten Annie kriegte nicht jede Zunge hin, und die anderen Zungen wussten nicht, was es war. Und dann kam also ein Kulturfunktionär der Bezirksleitung der FDJ Berlin, der aber kein Betonkopf war, sondern in der Regel immer schöne Ideen hatte, vorbei und sagte, wenn das nun so ist, kann man ja drüber nachdenken und so. Es gibt zum Beispiel in West-Berlin eine ganze Reihe von Clubs, die sich mit Attributen der französischen Revolution schmücken und so, vielleicht auch, oder so, aber wir haben ja auch eine Revolution irgendwie in unserem Lager gehabt, ne? So Oktoberrevolution, und das ist ja nun nicht nur Lenin, das ist aber Lissitzki, das ist Majakowski und so, auf das man sich ja gerne berief, ne? Und also könnte man sich zum Beispiel auch Oktoberclub vorstellen, und das wurde als Marke empfunden. Ja, man muss sich vorstellen, also die Leute, die damals im Huten Annie Club gewesen waren, linke Leute, ne? die das durchaus als Marke und auch als politische Marke für sich akzeptieren konnten. Ne? Dieses Gemisch von eigentlich gar nicht so schlecht und Marke und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Druck, nun diesem Anglizismus-Unsinn zu folgen, hat dazu geführt, dass der Name Oktoberclub gebildet worden ist, und wie ich finde, nicht zum Schaden dieser Truppe, die da gesungen hat, weil eine Marke war es wirklich und blieb es auch.
Sag mir, wo du stehst. Wahrscheinlich der größte Hit, wenn man heute sagen kann, Hit vom Oktoberclub, aber der heute noch mitgegrölt wird, gerne. Den hast du geschrieben. Wie ist der zu dir gekommen, dieser Song?
Naja, es gibt ja dieses Which Side Are You On, aus der amerikanischen Arbeiterbewegung, das war ein Streiklied, ne? Und die Überlegung, Which Side Are You On, auf welcher Seite stehst du, ist ja nicht nur eine historische Frage auch, aber es ist natürlich so, das war unsere feste Überzeugung, auch eine Gegenwartsfrage, ne? Und da entstand so in unserem Kreise schon die Überlegung, also wie wäre es denn, wenn man das auf die heutige Zeit und auf heutiges Appell an heutiges Benehmen verstehen würde und da was Neues schreiben würde und so. Das fand ich auch, ne? Und dann habe ich das geschrieben. So. Das hat natürlich diesen Anklang zu Which Side Are You On, klar, ist aber auch bewusst so gewählt. Und von daher hatte es durch diesen Drive, den das, also ich meine, ich habe eine andere Musik drauf gemacht, aber die ist im Gestus ähnlich, ne? So, und die relativ klare Sprache und auch die Aufforderungsprogrammatik, sagt mir, ne? Ich hatte erst geschrieben, sagt mir, wo ihr steht. Also Jan Koplowitz zu mir gesagt, das war so ein alter proletarischer Schriftsteller, also Meise, kann keine Sau singen, ne? So, das muss heißen, also das musst du in Einzahl machen, sag mir, wo du, so, und das war dann irgendwo für mich auch logisch. So hat sich das ein bisschen hinentwickelt, dann haben wir das gesungen und irgendwann war hier in der DDR, in der Songlandschaft aus der DDR mal so eine Umfrage gestartet worden, allerdings nach der Wende, welches so die bekanntesten und beliebtesten Lieder waren, da war das also unter den ersten 100. Und ich habe es selber nicht gehört, aber man hat mir erzählt, dass Marion Brasch das eben vorgestellt hat als etwas, was damals sehr ehrlich und aus einem naiven, ehrlichen Gestus heraus geschrieben worden ist. Leider durch die organisatorische Form, in der das dann auch ein bisschen abgestrahlt wurde, ich sag mal, verramscht worden ist. Na, verramscht würde ich vielleicht nicht sagen, weil es ist ja immer noch präsent, aber natürlich ist was dran, dass das, sagen wir, auch für Anlässe benutzt worden sind, wo so ein Lied nicht unbedingt hingehört und so. Das musste man nun erdulden und so, aber wie gesagt, ich habe auch nicht so ein Riesenproblem damit, sondern das ist eben zu DDR-Zeiten gespielt worden, wo junge Leute waren, und wenn es mal an einem Ort gespielt worden ist, wo man es nicht mehr hören konnte, dann konnte das Lied nicht dafür.
Es ist ja auf jeden Fall so, dass dieses Lied ein unglaubliches Selbstbewusstsein ausstrahlt und ich glaube schon so ein bisschen etwas, was zu dieser Zeit auch in den Jugendlichen drin gewesen ist.
Ja, sehe ich so, sonst wäre es nicht so bekannt geworden. Natürlich, ich meine, du triffst Leute, die sich damit nun also überhaupt nicht anfreunden können. Wir hatten mal, ich glaube, zu Ehren von Paul Robeson gab es irgendwie eine Gedenkveranstaltung in der Staatsoper, wo also auch die Damen und Herren im Frack zugegen waren. Und wir trafen uns dann so an der Tür von Bühne nach hinten, ne, und die machten also bäh, 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 bäh. Naja, was will dem einen dumm, wie man ist, ne? Bäh, 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 ne? So. Das war also unsere Konversation. Also es gab immer Leute, die das auch nicht, sagen wir mal, für politisch opportun hielten und so. Das ist eben so. Und damit lebt man aber im politischen Liederumfeld sowieso immer. Und von daher, ja, war wie es war.
Sag mir, wo du stehst.
Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst.
Zurück oder vorwärts, du musst dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach vorn, Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück.
Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst.
Gibst, wenn du redest, vielleicht dir die Blöße, noch nie überlegt zu haben, wohin. Du schmälerst durch Schweigen die eigene Größe, ich sag dir, dann fehlt deinem Leben der Sinn.
Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst.
haben ein Recht darauf, dich zu erkennen. Auch nickende Masken nützen uns nicht. Ich will beim richtigen Namen dich nennen. Und darum zeig mir dein wahres Gesicht.
Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst.